Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Unsere Themen heute Abend: Enkeltrick und falscher Kommissar, warum wir immer wieder auf Trickbetrüger hereinfallen. Die feinen Unterschiede der feinen Gesellschaft. Wir erinnern an den 90. Geburtstag des französischen Soziologen Pierre Bourdieu. Verbranntes Erbe, große Buschbrände zerstörten die Kultstätten der australischen Aborigines und neue Normalität, wie die Corona-Krise die deutsche Sprache verändert hat. Die Musik kommt heute vom Paolo Freso Quintett und am Mikrofon ist Carsten Schröder. Von den perfiden Täuschungstricks der Betrüger hat fast jeder schon einmal gehört, von dem Enkeltrick, bei dem ein angeblicher Enkel bei einem älteren Menschen anruft, sich als Verwandter ausgibt, ihn in ein Gespräch verwickelt und am Ende dann eine herzzerreißende Geschichte erzählt, warum er dringend Geld braucht, und zwar jetzt und sofort. Oder der Polizistentrick, bei dem ein vermeintlicher Kommissar anruft, vor Betrügern und Einbrechern warnt und zwei uniformierte Kollegen ankündigt, die gleich vorbeikommen könnten, um Wertgegenstände sicherheitshalber in Verwahrung zu nehmen. Und es gibt auch viele weitere Betrugsmaschen, die oft so simpel zu sein scheinen, dass man sich fragt, warum Menschen immer wieder darauf hereinfallen. Einer, der nicht nur all diese Tricks und Strategien der Betrüger kennt, sondern auch analysiert, warum Menschen sich täuschen lassen, ist Dr. Christian Thiel, Soziologe an der Universität Augsburg. Er ist jetzt am Telefon. Guten Abend, Herr Dr. Thiel.
Guten Abend.
Welche Strategien stecken hinter den Täuschungsmaschen der Betrüger?
Ja, im Grunde gibt es ja eine ganz grundlegende zentrale Strategie. Es geht ja immer darum, einen Irreführungsprozess anzustoßen, an dessen Ende das Opfer freiwillig sein Geld oder irgendwelche anderen Vermögenswerte übergibt. Und der besteht, könnte man sagen, aus vier Elementen. Ja, der Betrüger muss zum einen eine Identität vortäuschen, also sich eine Maske aufsetzen, zum zweiten die Situation definieren, also die glaubwürdige Geschichte dazu erzählen, drittens bestimmte Handlungsoptionen nahelegen, also einen Weg aufzeigen, und dann viertens gegebenenfalls das Erleben steuern, also ein bisschen Dramatik und Drama hereinbringen.
Damit haben Sie schon so ein bisschen die theoretische Struktur zumindest beschrieben. Können Sie das an einem Beispiel ein bisschen illustrieren?
Ja, Sie haben ja den Enkeltrick erwähnt. Da ist es ja so, der Betrüger ruft an, dann kommt diese initiale Meldung, rat mal, wer da spricht, und da setzt er ja im Grunde darauf, dass das Opfer ihn verwechselt mit einem Verwandten oder Bekannten, sodass er dessen Identität annehmen kann, also seine Maske aufziehen. Und dann erzählt er seine Geschichte: ja, ich brauche dringend das Geld, ich möchte das Haus kaufen, muss heute noch die Anzahlung machen und das Konto ist gesperrt. Meine Oma, das wäre doch toll, dann wohne ich jetzt in deiner Nähe. So, und dann kommt drittens der Weg: ja, bitte leih mir das Geld, ich gebe es dir auch morgen wieder. Und dann, und das ist beim Enkeltrick sehr massiv, kommt das Drama. Ja, das Opfer wird hier stundenlang am Telefon bearbeitet. Vielleicht ruft dann noch der angebliche Notar an, um das alles zu bestätigen, in Anführungszeichen. Ja, solange bis das Opfer eben zermürbt, das Geld einem Abholer übergibt.
Das wollte ich gerade sagen, denn der Enkel selber kann doch da gar nicht auftreten, denn das würde die Oma ja erkennen.
Ja, genau. Mhm. Dafür braucht es eben dieses Drama, weil die Täuschung beim Enkeltrick ist ja im Grunde sehr schwach, die basiert ja nur auf einer simplen Verwechslung. Anders ist es etwa beim Kapitalanlagebetrug. Ja, da haben sie ja mitunter ganz elaborierte Täuschungsfassaden, die werden teils über Jahre aufgebaut. Also denken Sie etwa an Bernie Madoffs 50 Milliarden Ponzi-System mit Büroturm in Manhattan. Ja, da brauchen sie wenig Drama. Ja, da bekommen die Investoren dann einfach quartalsweise ihre gefälschten Kontoauszüge zugeschickt und die freuen sich dann über die tollen Renditen, ohne zu wissen, dass das Geld schon längst weg ist.
Sind diese Tricks, die Sie da beschreiben, aus Ihrer Sicht eher einfach oder eher kompliziert?
Das, was sie kompliziert macht, ist, dass sie mehrere Täuschungen miteinander kombinieren. Also die basieren nie nur auf einer einfachen Täuschung, sondern immer auf einer mehrfachen. Und das macht sie letztlich so gefährlich. Und dann gibt es natürlich ganz spezifische Tricks, Taktiken und Winkelzüge zu jedem dieser Elemente, die ich genannt habe, die ihrerseits dann nochmal die Täuschung eigentlich sehr, sehr glaubwürdig machen. Also vielleicht um ein Beispiel zu erzählen. Also es gibt eine gängige Taktik in vielen Betrugsmaschen, das ist der Rahmenbruch. Also mit dem wird eine Geschichte neu aufgebaut. Also mal angenommen, ich bin Opfer eines Lotterieschwindels. Das heißt, die Betrüger haben bei mir angerufen und behauptet, ich habe einen Porsche etwa in, sagen wir, einer türkischen Lotterie gewonnen. Jetzt werden vorab Gebühren fällig, ja, für Zoll, für Überführung, für Papiere und so weiter. Und irgendwann ist meine Geduld natürlich am Ende. Ja, und dann klingelt das Telefon und ich höre, ja, guten Tag, Rechtsanwaltskanzlei sowieso, ja, tut mir leid, aber Sie sind Opfer eines Betrugs geworden. Ja, wir arbeiten gemeinsam mit der Polizei und die haben gerade einen großen Betrügerring ausgehoben und Sie sind leider unter den Opfern. Ja, es gibt gar keinen Porsche. Aber Ihr Glück, also wir sind auf die Wiederbeschaffung von ergaunerten Vermögenswerten spezialisiert und es gibt eine gute Chance, dass Sie Ihr Geld wieder zurückerhalten. Allerdings wären vorab ein paar Gebühren fällig. So, und jetzt raten Sie mal, wer da angerufen hat. Ja,
warum fallen wir immer wieder auf solche Tricks herein?
Also ganz wichtig ist, es hat nichts mit Intelligenz oder Gutgläubigkeit der Opfer zu tun. Jeder, also wirklich jeder kann auf einen Betrüger reinfallen und dann sollte man sich auch nicht schämen darüber. Der Hauptgrund, warum es funktioniert, ist, dass Betrüger sehr geschickt und sukzessive Vertrauen aufbauen. Das heißt, ganz zu Beginn von einem Betrug fordern sie nämlich gar kein Vertrauen ein. Denn im Grunde, was heißt denn Vertrauen? Vertrauen heißt, man ist sich eines Risikos bewusst, man hegt aber die positive Erwartung, dass der Vertrauensnehmer die Situation nicht zu unserem Schaden ausnutzt. So, und bei den meisten Betrugsmaschen riskieren sie am Anfang gar nichts. Also wenn sich jetzt beim Romantikbetrug irgendein netter Mann vorstellt oder dann der vermeintliche Enkelsohn anruft, dann geht es ja zunächst nur darum, ob ich das glaube oder nicht. Und wenn ich das glaube, dann wickeln mich die Betrüger Schritt für Schritt so ein, dass, wenn dann die Geldforderung kommt, ich genug Vertrauen habe, um dieses Risiko einzugehen.
Nun fragt man sich auch, was geht eigentlich im Kopf von so einem Betrüger vor sich? Sie haben im Verlauf Ihrer Forschung zahlreiche verurteilte Betrüger im Strafvollzug besucht und mit ihnen gesprochen. Was geht in deren Köpfen ab?
Ja, das war eine ganz interessante Feststellung, die eigentlich gar nicht am Anfang im Zentrum der Forschung stand, aber die sich so als Hypothese so ein bisschen rauskristallisiert hat. Ich vermute, dass da ein spezieller Blick auf die Wirklichkeit da ist. Also damit geht es mir gar nicht um Moral oder Persönlichkeitsmerkmale. Einfach ein besonderer Blick auf die Wirklichkeit. Und ein Aspekt davon ist, dass die Betrüger vielleicht so eine gewisse Formbarkeit des Sozialen erkennen. Also die meisten von uns sehen die Lebenswelt als starr und feststehend und die Betrüger erkennen, dass das vielleicht alles nur auf Routinen und Gewohnheiten basiert, die man ja im Grunde leicht austricksen kann. Also wieso sollte ich jahrelang Medizin studieren, wenn doch das richtige Auftreten und eine selbstgefälschte Approbationsurkunde ausreichen, um als Arzt angestellt zu werden?
Vielen Dank. Das war Dr. Christian Thiel, Soziologe an der Universität Augsburg. Zu den größeren Generationenkonflikten zwischen Großmüttern und ihren Enkelinnen gehört das Problem der Löcher in den Jeans, der mit Absicht eingerissenen Löcher. Großmütter stehen oft genug kopfschüttelnd davor und sagen so unsensible Dinge wie: Kind, ich flick dir das schnell. Wehe, sie tun das. Jeans und Jeans mit Löchern sind Erkennungsmerkmale. Man dokumentiert damit die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder auch zu einer bestimmten sozialen Schicht. Jeans ist eben nicht gleich Jeans. Und es gibt noch viele andere Erkennungszeichen, mit denen man Angehörige der Oberschicht, Mittel- oder Unterschicht erkennt. Ausführlich beschrieben hat diese subtilen Unterscheidungsmerkmale der französische Soziologe Pierre Bourdieu. Als sein wichtigstes Werk gilt das 1979 erschienene Buch »Die feinen Unterschiede«. Bourdieu zeichnete darin die Zusammenhänge von Lebensstil und Klassenzugehörigkeit nach. Am Samstag wäre Pierre Bourdieu 90 Jahre alt geworden. An ihn erinnert Ingeborg Breuer.
Die neue Bourgeoisie pflegt einen kosmopolitischen, hedonistischen Lebensstil und einen konsumorientierten, an Luxusmarken ausgerichteten Geschmack. Das absteigende Kleinbürgertum bevorzugt klassische Wohnungseinrichtungen, traditionelle französische Küche oder längst anerkannte Sänger. Die Unterschichten zeichnen sich durch einen Sinn fürs Praktische aus und lehnen Stilisierung als gefährlichen Firlefanz ab.
Solche und viele andere Detailbeobachtungen findet man in dem 1979 erschienenen Hauptwerk des französischen Soziologen Pierre Bourdieu. Die feinen Unterschiede heißt das Buch auf Deutsch. Neben Theorieteilen enthält es eine Fülle von Beschreibungen, wie feine Unterschiede in Lebensstil, Kleidung, Manieren oder Geschmack die sozialen Unterschiede in einer Gesellschaft markieren und auch stabilisieren.
Nach Bourdieu zeichnet sich die Oberschicht durch einen Geschmack und einen Lebensstil aus, den er als Distinktion bezeichnet, während die Mittelschicht sich durch Bildungsbeflissenheit auszeichnet, während die Unterschicht sich durch einen Notwendigkeitsgeschmack bestimmen lassen, denn sie haben nur so viel Mittel, dass sie sozusagen das Notwendigste zum Leben haben.
So der Berliner Soziologe Professor Hans-Peter Müller, der eine Einführung in Bourdieus Theorien verfasste. Bourdieu selbst, der am 1. August 90 Jahre alt geworden wäre, erläuterte einmal zu der Intention seines Buchs.
Im Grunde geht es mir in diesem Buch darum, die herkömmliche Vorstellung von Klasse außer Kraft zu setzen, statt sie zu stärken. Mein Versuch geht dahin zu zeigen, dass zwischen der Position, die der Einzelne innerhalb eines gesellschaftlichen Raums einnimmt, und seinem Lebensstil ein Zusammenhang besteht.
Zwar bestimmt auch Bourdieu die Gesellschaft durchaus als eine Klassengesellschaft, aber ob man zur oberen, mittleren oder unteren Klasse gehört, ist für ihn nicht allein vom ökonomischen Kapital abhängig.
Deshalb unterscheidet er weiterhin das soziale Kapital, was vor allen Dingen kurz gefasst Vitamin B ist, und das kulturelle Kapital, primär natürlich Bildung und Bildungsabschlüsse, und schließlich symbolisches Kapital, womit man sozusagen den Status eines Menschen unzweideutig bestimmen kann.
Je mehr Kapital man besitzt, desto höher ist die Position im sozialen Raum. Und so werden Anerkennungskämpfe ausgefochten, um, wie es heißt, einen Distinktionsgewinn zu erlangen, sich also von anderen gesellschaftlichen Gruppen absetzen zu können. Professor Boyke Rehbein, Soziologe an der Humboldt-Uni in Berlin und Bourdieu-Kenner.
Als Kapital gilt dabei alles, was eben diesem Zweck dient. Das kann sein so etwas wie Aussehen, das kann sein Geld, das kann aber auch so etwas sein wie ein guter Familienname oder gute Verbindung zu wichtigen Leuten.
Eng verbunden mit der Art und Menge des Kapitals sind auch Lebensstile und Geschmacksurteile, die von den unterschiedlichen sozialen Gruppen vertreten werden. Kleidung, Lektürevorlieben, Einrichtung, Urlaubsgestaltung, das alles markiert die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Zeige mir deinen Lebensstil und ich sage dir, welcher Klasse du angehörst, könnte man pointiert sagen. Denn ein Lebensstil ist nicht frei wählbar. Je nach der Position im sozialen Raum hat jedes Individuum einen bestimmten Habitus, der ihm gewissermaßen zur zweiten Natur geworden ist.
Wenn man bestimmte Verhaltensweisen nicht in der Kindheit gelernt hat, dann vermag man sie auch später nicht vollkommen aufzuholen. Und man zeigt sich dann im anderen gesellschaftlichen Umfeld als jemand, der nicht dazugehört, weil man die entsprechenden Verhaltensweisen nicht beherrscht.
Bourdieu selbst schrieb:
Wer den Habitus einer Person kennt, der spürt oder weiß intuitiv, welches Verhalten dieser Person verwehrt ist. Mit anderen Worten, der Habitus ist ein System von Grenzen.
Suggeriert aber dieses Habituskonzept nicht einen Determinismus, der den Menschen zum Gefangenen seiner sozialen Herkunft macht, ohne Freiheitsspielräume? Die Idee von der Chancengleichheit im französischen Bildungssystem hatte Bourdieu schon lange vor dem Erscheinen der feinen Unterschiede als pure Fiktion beschrieben. Und das, obwohl er selbst ein Aufsteiger war. Aus einfachen Verhältnissen kommend, durchlief er Frankreichs Elitehochschulen, machte als Professor Karriere, um schließlich sogar an das prestigeträchtige Collège de France berufen zu werden. Eine Ausnahme von der Regel, so wird Bourdieu es gesehen haben.
Bourdieu weist immer wieder darauf hin, dass es sich nur um Wahrscheinlichkeiten handelt, nicht um Naturgesetze. Und von daher, wenn man erst einmal weiß, wo Klassen und Klassenfraktionen und deren Mitglieder im sozialen Raum angesiedelt sind, welchen Lebensstil und Geschmack sie zeigen, dann kann man auch ungefähr darauf schließen, wie sie sich verhalten werden in zukünftigen Situationen. Das ist natürlich kein Fatalismus, sondern gerade Bildung ist in der Lage, Lernprozesse auszulösen, die den Einzelnen oder die Einzelne dann doch zu einer Modifikation des Habitus bringen können.
Am 23. Januar 2002 starb Pierre Bourdieu. Sicher sind seine Analysen stark an das Frankreich der 60er, 70er Jahre gebunden. Einige der starren Trennlinien zwischen den sozialen Gruppen mögen sich aufgelöst haben. Individualisierte Lebensstile haben sich herausgebildet, die vielleicht nicht alle auf die soziale Schicht schließen lassen. Bourdieus Ausgangspunkt aber, dass wir in einer Klassengesellschaft der feinen kleinen und der großen Unterschiede leben, bleibt für Hans-Peter Müller nach wie vor unbestreitbar.
Die Oberklasse wird geformt durch die Milliardäre und Millionäre in diesem Land und davon gibt es eine ganze Menge. Und die Spitzen in Politik und Wirtschaft. Die Mittelklasse wird durch Reste des Bildungsbürgertums, aber auch natürlich des selbstständigen Handwerks geprägt. Und die Unterklasse setzt sich mittlerweile multikulturell zusammen aus einfach gebildeten Menschen deutscher Herkunft, Migranten und Flüchtlingen. Und insofern kann man ganz klar auch grobe soziale Unterschiede feststellen und nicht nur feine Unterschiede.
Der französische Soziologe Pierre Bourdieu wäre am Sonntag 90 Jahre alt geworden. Ingeborg Breuer hat an ihn erinnert. Mitte 2019 wurden in Australien die ersten Großfeuer registriert. Über Monate loderten anschließend riesige Buschbrände im östlichen Teil des Kontinents. Mehr als 180.000 Quadratkilometer Land verbrannten, ganze Regionen mussten evakuiert werden, vermutlich 30 Menschen und Millionen von Tieren kamen ums Leben. Die Feuer sind inzwischen erloschen. Sie haben nicht nur große Teile der australischen Natur zerstört, sondern vielfach auch das kulturelle Erbe der Aborigines, der australischen Ureinwohner. Viele ihrer Felsmalereien und Grabbäume sind unwiederbringlich zerstört. Dieser Verlust könnte kulturelle Auswirkungen haben, glauben sowohl Vertreter der indigenen Gemeinschaften als auch australische Archäologen. Lennart Püritz berichtet.
My father was white and my mother's black.
Graham Moores Vater war weiß, seine Mutter dunkelhäutig. Er stammt aus dem südlichen Teil des australischen Bundesstaates New South Wales und gehört zur indigenen Gruppe der Garangatiyuin.
Ich wurde zur Zeit der gestohlenen Generationen geboren, in der die australische Regierung viele Kinder mit einem indigenen Elternteil aus ihren Familien geholt hat, um sie umzuerziehen. Wir haben eigentlich immer etwas außerhalb der Stadt gewohnt, weil meine Mutter und mein Vater Angst hatten, dass ich weggenommen werden könnte.
Moore hat über Jahre archäologisches Wissen von den älteren Clan-Mitgliedern gesammelt, auf traditionelle Weise durch Zuschauen und Zuhören. 17 Jahre lang war er als Aboriginal Heritage Officer zuständig für den Schutz des kulturellen Erbes an der Südküste von New South Wales. Heute gibt er sein Wissen an die Jüngeren weiter. Die aktuelle Situation bereitet ihm große Sorgen.
Allein im Süden von New South Wales, wo es gebrannt hat, gibt es etwa 3.800 indigene Kulturstätten. Wir wissen nicht, was damit passiert ist. Wir durften bislang nicht dorthin gehen, um uns ein Bild zu machen. Hier in der näheren Umgebung gibt es etwa 480 Städten, die möglicherweise zerstört worden sind. Nun, ich weiß, dass viele davon zerstört wurden.
Auch Tina Money, Archäologin an der University of Queensland und Präsidentin der Australischen Gesellschaft für Archäologie, rechnet mit Tausenden beschädigter Kulturstätten durch die Buschbrände.
Die tatsächliche Zahl ist sehr schwer zu bestimmen. Da müssten umfangreiche Daten vor Ort gesammelt werden. Vielleicht bekommt man eine Vorstellung vom potenziellen Ausmaß der Schäden, wenn man bedenkt, dass das von den Bränden betroffene Gebiet größer ist als Belgien. Dazu kommt, dass Australien bereits wesentlich länger von Menschen bewohnt wurde als Europa, nämlich 65.000 Jahre lang. Es haben also schon unzählige Generationen hier entlang der Ostküste gelebt.
Die Brände dürften ganz unterschiedliche Arten kultureller Stätten beschädigt haben. Tina Money vermutet, dass besonders modifizierte Bäume, sogenannte Narbenbäume, betroffen sind, die von den Ureinwohnern für praktische oder zeremonielle Zwecke genutzt wurden. Bei manchen wurden Rinde und darunterliegendes Holz entfernt, zum Beispiel um Kanus herzustellen. Bei anderen Bäumen wurden die sterblichen Überreste von Vorfahren beigesetzt.
Außerdem könnten von den Ureinwohnern bemalte Felsen Schaden genommen haben. Denn die Brände waren teils so heiß, dass sie die Oberfläche von Felsen bersten und abfallen lassen konnten. Weil die Feuer sich bis an die Küste erstreckt haben, könnten außerdem archäologisch bedeutsame Objekte wie Muschelhaufen betroffen sein, die die Rastplätze und Ernährung indigener Gruppen in der Vergangenheit dokumentieren. Es ist also wirklich eine große Anzahl von Kulturstätten, die potenziell von diesen Bränden betroffen ist.
Mit den Narbenbäumen würden nicht nur historische Objekte verloren gehen, sondern auch ein unsichtbares, aber lebendiges Kulturerbe. Die Bäume stellen Orientierungspunkte dar, die Kundigen den Weg weisen, erläutert Graham Moore. Verschwinden sie, ohne dass ein Ersatz an ihrer Stelle markiert wird, geht die Geschichte verloren, die sie erzählen.
Wir pflegen immer noch unsere Kultur. Wir pflegen noch immer unsere Geschichten und Pfade, auch wenn wir sie manchmal aufgrund von Privatbesitz nicht beschreiten dürfen. Wir sind uns ihrer immer noch bewusst aufgrund dieser kulturellen Stätten.
Würden Malereien durch Rauch und Flammen zerstört, könnten bestimmte Geschichten nicht mehr von einer Generation an die andere weitergegeben werden. Die Kinder könnten den Kontakt zu ihrer eigenen Kultur verlieren.
Wir haben auch Steinarrangements und zeremonielle Steinringe. Dort finden kulturelle Übergänge statt, zum Beispiel vom Jungen zum Mann und manchmal vom Mädchen zur Frau. Nach dem, was wir gehört haben, dürften einige von ihnen durch die Brände oder durch Maschinen bei den Löscharbeiten zerstört worden sein. Und es ist herzzerreißend, das zu wissen.
Eine detaillierte Aufarbeitung der Schäden gibt es bis heute nicht. Auch nachdem die großen Feuer seit Februar dank starker Regenfälle langsam erloschen, war es oft noch problematisch, Daten vor Ort zu sammeln, sagt Tina Money. Ausgebrannte Bäume drohten beim Berühren umzustürzen. Straßenschäden durch Überschwemmungen machten es schwer, bestimmte Orte überhaupt zu erreichen. Erst kürzlich konnten einige traditionelle Kustoden und Forschende zurückkehren, um mit der Erfassung zu beginnen, sagt die Archäologin. Ein erster Befund? Manche Felskunststätten sahen aus wie zuvor. Andere wiesen deutliche Schäden auf. Jetzt würden dringend finanzielle Mittel für die Durchführung der Arbeiten benötigt, bevor die Vegetation weiter nachwächst und die Begutachtung erschwert. Und es gibt ein weiteres Problem, die Corona-Pandemie.
Ja, Corona hat alle daran gehindert, ihre Arbeit zu tun. Das ist ein Teil des Puzzles. Jetzt sind wir ganz langsam wieder in der Lage, zusammenzukommen und im direkten Kontakt Gespräche zu führen. Im nächsten Schritt müssen wir innerhalb der nächsten ein oder zwei Monate rausgehen und die Schäden begutachten.
Clanmitglieder, Leute aus der lokalen Gemeinschaft, aus Universitäten und Regierungsbehörden sollten zusammenkommen, um eine Strategie zu entwickeln, sagt Graham Moore. Das Problem sei auch international bislang zu wenig beachtet worden.
Stellen Sie sich vor, das Kolosseum in Italien würde abbrennen oder die Pyramiden. Unsere Kulturstätten sind noch älter. Einige der Steinarrangements, von denen ich gesprochen habe, sind 10.000, 15.000 Jahre alt. Einige unserer Gravuren sind älter. Einige unserer Malereien sind älter. Es ist einfach eine Katastrophe, wenn man es in dieser Analogie betrachtet.
Bei aller Sorge um das kulturelle Erbe, in einigen Fällen haben die Feuer durch das Verbrennen der Pflanzendecke auch bislang unbekannte archäologische Stätten freigelegt. In Victoria etwa wurden neue Areale eines Systems aus Kanälen und Tümpeln entdeckt, das Ureinwohner vor 6000 Jahren zum Fangen von Aalen angelegt haben. Die Archäologin Tina Money kennt weitere Beispiele.
There was a wonderful wooden boomerang that was found in New South Wales.
In New South Wales wurde ein wundervoller hölzerner Boomerang am Ufer eines Baches gefunden. Im Norden desselben Bundesstaates wurde außerdem eine bislang unbekannte Felskunststätte entdeckt. Aber leider war sie durch die Brände schon teilweise zerstört worden.
It had been so badly damaged by the fires.
Die Buschbrände in Australien könnten tausende Kulturstätten der Ureinwohner beschädigt haben. Das war ein Beitrag von Lennart Pyritz.
Neue Normalität. Wie Corona unser Leben verändert.
Sprachen sind lebendig, sie verändern sich, sie wandeln sich. Sprachen spiegeln auch gesellschaftliche Veränderungen und Umbrüche wider. Den letzten tiefgreifenden Umbruch erleben wir gerade jetzt. Die Corona-Pandemie hat in der gesprochenen Sprache bereits sichtbare Spuren hinterlassen. Begriffe wie systemrelevant oder Mund-Nasen-Schutz hätten noch vor einem Dreivierteljahr nur wenige in ihrem Wortschatz gehabt. Das Institut für deutsche Sprache in Mannheim hat in mehreren Studien untersucht, welche gesellschaftlichen Veränderungen des letzten Jahrhunderts besonderen Einfluss auf die deutsche Sprache hatten. Markus Miljanic berichtet.
Berlin, 15. April 2020. Der tägliche Lagebericht des Robert-Koch-Instituts zur Coronavirus-Krankheit 2019 meldet steigende Infektionszahlen. Insgesamt 127.584 bestätigte Covid-19-Fälle haben die Gesundheitsämter dem RKI bis Mitternacht gemeldet. Zum Vortag ein Plus von fast 2.500 neuen Infizierten. Es handelt sich weltweit und in Deutschland um eine sehr dynamische und ernstzunehmende Situation, schreiben die Autoren. Die Zahl der Fälle in Deutschland steigt weiter an.
Die Welt hat sich für uns alle geändert angesichts einer weltweiten Pandemie, die alle Menschen auf der Welt gleichermaßen trifft, aber die Länder ganz unterschiedlich.
Olaf Scholz, Bundesfinanzminister und Vizekanzler, während einer Pressekonferenz am 15. April 2020, auf der er die neuen Regelungen für das Leben in der Corona-Pandemie erläutert.
Wir bewegen uns in eine neue Normalität. Eine Normalität, die nicht kurz sein wird, sondern die längere Zeit anhalten wird, bis es uns gelungen wird, bessere therapeutische Möglichkeiten zu haben und auch Impfstoffe zu besitzen, die uns helfen, die Ausbreitung der Pandemie in Deutschland und andernorts zu verhindern.
Neue Normalität, ein Begriff, der sich zum Synonym für die Covid-19-Pandemie entwickeln kann, noch vor Social Distancing, R-Wert, Homeoffice oder einem der vielen hundert anderen Wörter, die binnen weniger Wochen die deutsche Sprache geschaffen hat, mit dem Ziel, Corona und seine Folgen zu benennen, zu erklären und zu verstehen.
Einzelne Wörter haben ja eine ganze Menge an Zusatzimage, das in ihnen transportiert wird. Und wenn ich das Wort Normalität höre, dann denke ich an eine Situation, in der alles recht überschaubar ist, planbar, ich nicht mit Überraschungen konfrontiert werde, Verlässlichkeit habe, Vertrauen. Das ist, glaube ich, das, was wir alle mit Normalität in Verbindung bringen, eine Art Grundzustand.
Professor Henning Lobin, wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache in Mannheim.
Wenn ich zum Beispiel die Normalität des Straßenverkehrs nehme und sage, eine völlig vereiste Straße nach einem Eisregen, das ist jetzt die neue Normalität, dann würden wir uns natürlich recht stark erstmal wundern und wahrscheinlich auch nicht so ganz leicht darauf einstellen, dass auf einmal die Bremswege ganz andere sind, dass mit dem Lenken nicht mehr so knappt und auch das Risiko insgesamt viel größer ist. Also wir sind im Grunde in einer Situation in der neuen Corona-Normalität, als ob wir die ganze Zeit auf Glatteis fahren.
Griffig ist der Begriff neue Normalität, eine Alliteration, die leicht über die Lippen geht und so Gefahren und Risiken kaschiert. Man habe es mit einem Euphemismus zu tun, sagt der Wiener Sprachphilosoph Paul Seiler-Vlasits in einem Interview mit dem Online-Magazin Telepolis. Sobald etwas als normal deklariert werde, sei bereits die Komponente der sprachlichen Gewalt mit im Spiel. Herbert Kickl, Abgeordneter des österreichischen Nationalrats, bringt es am 21. April 2020 so auf den Punkt.
Neue Normalität bedeutet Kontaktverbote, bedeutet Ausgangsbeschränkungen, bedeutet Überwachung, bedeutet Massenarbeitslosigkeit, bedeutet gefährdete und zerstörte Existenzen am laufenden Band. Und mir graut vor dieser neuen Normalität.
SARS-CoV-2 breitet sich weltweit immer schneller und immer weiter aus. Jede noch so kleine Lockerung von Hygienevorschriften kann zu neuen Infektionen führen. Ein Drama, nur vergleichbar mit den Folgen von Weltkriegen und Seuchen wie dem Schwarzen Tod, der im 14. Jahrhundert immerhin ein Drittel aller Bewohner Europas dahinraffte. Solche Katastrophen sind Jahrhunderte später nicht nur ökonomisch und sozial nachzuweisen, sie finden ihren Widerhall immer auch in der Sprache.
Also zum Beispiel bei der großen Pest oder Schwarzer Tod ist ja an sich auch schon eine Sprachspur sozusagen, die auf dieses Ereignis verweist. Brunnenvergifter zum Beispiel, ja, ist ein Ausdruck aus dieser Zeit. Man hat wie heute auch nach Schuldigen gesucht und das war sozusagen der Verschwörungsmythos der großen Pest im ausgehenden Mittelalter, Brunnenvergifter zu sagen.
Heidrun Deborah Kemper, Professorin für Germanistik an der Universität Mannheim und Leiterin des Arbeitsbereichs Sprachliche Umbrüche des 20. Jahrhunderts am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim.
Dann natürlich aus unserem Jahrhundert gibt es ganz viele Spuren. Also Fringsen zum Beispiel, frühe Nachkriegszeit. Der Kardinal Frings hat es für erlaubt erklärt, dass Menschen, um sich zu ernähren, mal das eine oder andere Lebensmittel mitgehen lassen. Oder Steckrübenwinter. Oder ja, aus der frühen Nachkriegszeit Rosinenbomber. Ja, also solche Wörter, in denen sich sozusagen das persönliche Erleben so ganz elementar verdichtet, die haben sicher eine gute Chance, dann eben auch weiter tradiert zu werden und übertragen zu werden auf andere Bereiche.
Gibt es heute in Zeiten der Corona-Pandemie Wörter, in denen sich ebenfalls das persönliche Erleben elementar verdichtet? Begriffe, die sich tief ins sprachliche Gedächtnis eingraben und vielleicht in 50 oder 100 Jahren noch gebräuchlich sind? Antworten auf diese Fragen sind pure Spekulation. Viel hängt vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Je länger sie dauert und je mehr Opfer sie fordert, desto wahrscheinlicher lassen sich spätere Sprachspuren nachweisen. Eines lässt sich aber jetzt schon sagen. Wörter und Wendungen, die erst durch Corona entstanden sind bzw. durch Corona eine neue Bedeutung gewonnen haben, gibt es erstaunlich viele.
Zurzeit haben wir etwas über 500, die verbucht sind in unserem Wörterbuch oder in unserer Liste. Aber wir haben schon wieder etliche in petto, die wir in Kürze freischalten. Und dann sind wir, glaube ich, bei annähernd 600.
Annette Kloser-Köckelhaus, Leiterin des Programmbereichs Sprachdokumentation und Lexikographie am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim, erstellt Deutschlands Corona-Lexikon. Neben Begriffen, die ohne Covid-19 nicht existieren würden, Abstandssommer etwa, Corona-Mode, Ellenbogengruß, Hygienedemo oder Wuhan-Syndrom, hat sie altbekannte Wörter gefunden, die im Zuge der Pandemie in ihrer Bedeutung aber neu besetzt worden sind.
Ein ganz aktuelles Beispiel ist die Dauerwelle, wo jeder zunächst an die Frisur denkt, aber ist jetzt im Corona-Kontext neu besetzt worden oder hat eine neue Bedeutung bekommen, dahingehend, dass wir eigentlich gar nicht von einem wellenförmigen Verlauf ausgehen können, sondern eben von einer Dauerwelle.
Technische Innovationen, historische Ereignisse, sich wandelnde gesellschaftliche Gegebenheiten, so Kloser-Köckelhaus, führen zu einer permanenten Anpassung des Wortschatzes. Und zwar in enormer Geschwindigkeit, fast möchte man von Echtzeit sprechen. Es zählt zu den herausragenden Fähigkeiten von Sprachen, nicht nur der Deutschen, unmittelbar auf Veränderungen zu reagieren. Diese Fähigkeit ist Teil einer permanenten Überlebensstrategie. Was Menschen nicht benennen und kommunizieren können, kann tödliche Folgen haben. Sei es nun die unausgesprochene Warnung bei der Jagd von Neandertalern, dass sich von rechts ein wildes Tier nähert, oder die nicht mitgeteilte Bedeutung der Mund-Nasen-Maske. Ein paar Beispiele aus dem Corona-Lexikon.
Alltagsmaske, Abstandssommer, Besuchstandem, Corona-Brutstätte, Corona-Etikette, Corona-Radweg, Corona-Sex, digitaler Fan, Distanzschlange, Einkaufsheld, Herdenimmunität, Immunitätspass, lokaler Lockdown, Nullsemester, Pflegebonus, Schnutenpulli, Zoom-Call, zweite Welle.
Solche Wörter zu bilden ist ein Kinderspiel. Jeder kann es, was übrigens auch ein Beleg für die überragende Bedeutung dieser Fähigkeit ist. Etwas für Menschen so Wichtiges darf einfach nicht kompliziert sein.
Wir können sie zusammensetzen, wir können Ableitungen bilden und das wird jetzt gemacht. Und immer da, wo ein neues Bezeichnungsbedürfnis entsteht, können Menschen das. Das können ehrlich gesagt schon Kinder im Spracherwerb lernen, die diese Wortbildungsregeln und gehen damit auch sehr spielerisch um. Das ist auch was, was im Deutschunterricht der Schulen praktisch thematisiert wird und auch geübt wird, Wortfamilien zu bilden, sodass das, glaube ich, ganz fest in unseren mentalen Lexika verankert ist, dass das so funktioniert.
Nun darf man sich das Corona-Lexikon der deutschen Sprache aber nicht als verstaubtes, statisches Gebilde vorstellen. Es ist vielmehr eine Sammlung mit hoher Dynamik, die sich ständig ändert.
Das kann man gerade sehr, sehr gut beobachten, finde ich, auch in den verschiedenen Wellen, welche Wörter so kommen. Am Anfang ging es eben ganz viel um alle Phänomene der Schließung, des Herunterfahrens, des Zuhausebleibens und so weiter. Dann kam die Phase, wo wir über Öffnungen und Lockerungen in dem weiteren Sinn diskutiert haben. Jetzt haben wir eine Phase, wo viel Wortschatz kommt, der sich damit befasst, wie bleiben wir denn sozusagen sicher, obwohl wir uns wieder freier bewegen, aber wir müssen noch den Abstand halten.
Womit Annette Kloser-Kückelhaus einen ersten Hinweis gibt auf das Schicksal ihres akribisch zusammengestellten Lexikons. So wie viele der Begriffe situationsabhängig blitzschnell entstehen, verschwinden sie auch wieder, sobald sich die Situation ändert.
Ich denke, dass viele verschwinden werden mit den Dingen, die dann auch verschwinden. Zum Beispiel, wenn wir irgendwann keine Masken mehr tragen müssen, hoffentlich, dann werden auch, glaube ich, die vielen verschiedenen Bezeichnungen dafür einfach zurückgehen in der Frequenz. Und das ist ein ganz normales Phänomen.
Hunderte, wahrscheinlich tausende neue Wörter rund um Corona reichern zurzeit die deutsche Sprache an. Ein Gewinn, keine Frage, auch wenn viele Begriffe irgendwann im linguistischen Orkus landen. Für den Moment müsste die deutsche Sprache bezogen auf den benutzten Wortschatz in Medien also reicher sein. Das klingt logisch, ist aber falsch. Tatsächlich hat sich während der Pandemie das benutzte Vokabular zumindest in den Online-Medien reduziert. Der Grund liegt auf der Hand. Es wurde kaum noch über andere Themen berichtet. Ein Phänomen, das sich im Rahmen einer quantitativen Analyse mit 3 Maßeinheiten beweisen lässt.
Einmal Redundanz, dann gibt es noch so ein Maß für lexikalische Vielfalt. Fachsprachlich nennt man das Type-Token-Ratio. Da teilt man die Anzahl der Worttypen, also der unterschiedlichen Wörter, durch die laufenden Wörter. Und dann guckt man auch noch zusätzlich, wie viel Anteil die häufigsten Wörter insgesamt ausmachen. Und in all diesen 3 Maßen können wir ganz stark feststellen, dass so Mitte März der Höhepunkt dieser Monothematik erreicht ist. Also dass Corona das beherrschende Thema ist, dass sich der Wortschatz ganz stark einschränkt.
Die Corona-Pandemie, so Caroline Müller-Spitzer, Professorin für germanistische Linguistik am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim, beherrschte im März 2020 die gesamte Berichterstattung. Weder Kultur noch Sport, weder Reisen noch Mode, um nur ein paar Themen zu nennen, fanden Eingang in die Medien, womit deren Vokabular natürlich ebenfalls entfiel.
Wir haben zusätzlich aber auch geguckt, wie sieht es denn aus mit Wörtern wie systemrelevant oder auch solche Sachen wie Mehl und Hamstern. Kann man irgendwie zeigen, dass sich das irgendwie in ungewöhnlichem Maße verhält? Und man sieht eben auch da, dass zum Beispiel das Wort systemrelevant oder Verbindungen daraus so im März, April den Höhepunkt haben. Und auch die Hamsterkäufe werden selbst in diesen Kurznachrichtenmeldungen ganz stark thematisiert.
Mittlerweile ist der Höhepunkt überschritten. Flatten the curve, möchte man im schönsten Corona-Neudeutsch sagen. Andere Themen sickern wieder in die Berichterstattung. Vielleicht hat aber auch niemand mehr Lust auf die Corona-Dauerberieselung. Beendet ist das Forschungsprojekt von Caroline Müller-Spitzer aber noch nicht. Im November gibt es das nächste große Ereignis.
Es wird jetzt spannend sein zu sehen, wenn wir diese Datengrundlage weiterverfolgen, ob wir zum Beispiel bei der Präsidentschaftswahl der USA beispielsweise auch so einen Effekt finden können. Das wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Also sozusagen, wie viel stärker dieser Einfluss der Corona-Pandemie war als andere große Ereignisse, das wird die Zukunft zeigen. Das werden wir sicherlich weiterverfolgen.
In eine andere Richtung zielt die Forschung von Christine Moers. Sie ist wissenschaftliche Referentin der Direktion des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache in Mannheim und hat sich seit Beginn der Pandemie mit Glossaren zum Thema Corona beschäftigt. Glossare sind in gedruckten und elektronischen Medien gleichermaßen Texte und Grafiken, die abgesetzt von der Berichterstattung Begriffe und Zusammenhänge möglichst knapp und verständlich erklären. Was ist ein Virus? Was eine Pandemie? Welche Infektionswege gibt es? Welche Bedeutung hat der R-Wert? Und so weiter.
Der Spiegel und Geo und Bild der Frau, aber auch Tagesschau.de, auch der Deutschlandfunk, die Berliner Morgenpost und so weiter und so weiter. Diese Organe haben alle, glaube ich, das Bedürfnis der Bevölkerung aufgegriffen zu vielen, vielen Wörtern, die irgendwie entweder teils neu waren oder eben auch alten Begriffen, die schon vorher existiert haben, die aber plötzlich eine Hochkonjunktur hatten. Das waren natürlich besonders Begriffe aus dem Fachwortschatz, dass man sich gefragt hat, was war denn jetzt eigentlich nochmal Pandemie vielleicht im Vergleich zu Epidemie?
Mit dem Beginn des harten Lockdowns in Deutschland am 23. März 2020 schossen Glossare wie Pilze aus dem Boden, so Christine Moers. Nach genauer Analyse stellte sie zunächst einmal erstaunt fest, wie sehr sich doch viele Glossare ähneln.
Was wir auch festgestellt haben, ohne dass ich das jetzt irgendwie total negativ werten möchte, ist, dass natürlich viele Glossare so aus der Presse, also zum Beispiel von der Tagesschau über die Neue Züricher Zeitung, aber auch über Süddeutsche, aber auch die RP Online, teilweise eigentlich wahrscheinlich auch mehr oder weniger voneinander abgeschrieben haben, ja, was vielleicht auch nicht verwunderlich ist. Ja, man schlägt dann irgendwie nach und guckt im Netz, was ist denn da, und pickt sich dann irgendwie das raus.
Neben allgemeinen Glossaren fand Christine Moers aber auch Spezialglossare von erstaunlich hoher Qualität. Da ist zum Beispiel das Kinderglossar des Bayerischen Rundfunks. Sprichst du koronisch, fragen die Autoren.
Dieses Glossar, muss man sagen, ist im Vergleich zu anderen Glossaren vom Umfang her sehr klein. Das waren tatsächlich nur sehr wenige Begriffe. Und da wurden Begriffe wie Ausgangsbeschränkung, Homeoffice, aber auch Pandemie oder Katastrophenfall erklärt. Aber zum Beispiel eben auch das Wort Hamstern. Ja, also das heißt, in dem Kinderglossar wurden schon auch Begriffe aufgenommen, die auch in anderen Glossaren vorkommen, die aber vielleicht gerade für Kinder eine Rolle spielen.
Viele Veränderungen des Sprachgebrauchs während der Covid-19-Pandemie geschehen an der Oberfläche und lassen sich vergleichsweise einfach beobachten. Allerdings gibt es auch Aspekte, die bis in tiefere Schichten der Wirkung von Sprache reichen. Da sind zum Beispiel sogenannte Diskursverschiebungen, also die Frage, wie die Corona-Krise gesellschaftliche Debatten beeinflusst. Heidrun Deborah Kemper, Leiterin des Arbeitsbereichs Sprachliche Umbrüche des 20. Jahrhunderts.
Ich sehe im Grunde genommen zwei verschiedene Arten von Diskursentwicklungen. Einmal, dass latente Diskurse sichtbar werden, und dazu würde ich den Diskurs über die Verschwörungsmythen zählen.
Dass Bill Gates das Coronavirus erschaffen hat, um die Weltherrschaft zu erringen. Dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Ausbruch des Coronavirus und dem superschnellen 5G-Mobilfunknetz. Aber auch, dass jüdische Organisationen den Ausbruch von Covid-19 forciert haben, dass Corona ein biologischer Angriff der USA und Israels auf die Welt sei, dass hinter dem Corona-Ausbruch der perfide Plan kommunistischer Bewegungen steht und so weiter.
Die andere Entwicklung ist, dass vorhandene Diskurse mit Corona angereichert werden. Also ich gebe mal ein Beispiel, wenn wir in die Parlamentsprotokolle schauen, ich beziehe mich jetzt auf das Parlament von Baden-Württemberg, da gibt es natürlich auch Corona-Debatten und da sehen wir beim Migrations- oder Geflüchteten-Diskurs, wenn der das eigentliche Thema ist, wird dieser Diskurs jetzt speziell von der AfD angereichert mit dem Corona-Argument sozusagen, also Afrikaner bringen das Virus ins Land. Oder genauso der nationalistische Diskurs wird mit Corona angereichert. Das Virus ist aus dem Ausland gekommen. Man spricht dann auch nicht von Corona, sondern von Wuhan-Virus, vom chinesischen Virus, von der Wuhan-Krise. Ja, also es wird sozusagen dieses Ereignis quasi angepasst an die Diskurse, die man ohnehin führt.
Gleiches gilt für Debatten um nationale Themen. Diese Debatten inklusive der darin transportierten Diskursverschiebungen haben großen Einfluss auf das alltägliche Leben aller Bewohner Deutschlands.
Zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Grundrechte-Diskurs. Da haben wir ein Muster, das uns begleitet im Grunde bei ganz unterschiedlichen Diskursen. Und zwar meine ich das Muster Freiheit statt Sicherheit, Freiheit, Unsicherheit, Freiheit oder Sicherheit. Das spielt im Zusammenhang mit, jetzt auch mit Corona eine Rolle. Wir hatten es sonst im Zusammenhang mit der Terrorismusdebatten, dass hier eben das eine gegen das andere ausgespielt wird oder eben auch nicht. Aber es ist immer ein Thema.
Und was hat SARS-CoV-2, dieser 100-Nanometer-Winzling, in Deutschland noch verändert? Eines ist für alle sicht- und erlebbar. Die Kommunikation funktioniert anders.
In unserem Alltagsleben ist es so, dass wir einerseits mit einer Maske im Gesicht, die unsere Mimik in der unteren Hälfte des Gesichts verdeckt, aufeinander zutreten und dabei sogar auch noch akustisch ein bisschen weniger verständlich werden.
Professor Henning Lobin, wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache in Mannheim.
Ich finde, das ist eine sehr ungewohnte Art, miteinander zu kommunizieren, wenn man den Mund nicht erkennen kann, was ja im Übrigen auch für hörgeschädigte Personen ein großes Problem darstellt. Und wir in einer Situation sind, dass wir eigentlich sehr viel weniger genau und gut Schlussfolgerungen über den emotionalen Zustand des anderen im Gespräch ziehen können. Wir können nicht dieses kleine Zucken, Lächeln im Gesicht sehen. Wir sind auf die Augen angewiesen.
Welche Ironie der Geschichte. Jahrelang beschäftigten sich Politiker und Datenschützer, Polizeibeamte und Richter mit der Frage, ob Menschen in der Öffentlichkeit ihr Gesicht gezielt verdecken dürfen. Sei es nun aus religiösen Gründen mit einer Burka oder mit einer Sturmhaube, aus dem Wunsch heraus, auf Demonstrationen nicht erkannt zu werden. Der gesellschaftliche Trend war eindeutig. Gesichter sollten immer sichtbar sein, das entspreche der Kultur freiheitlicher Gesellschaftsordnungen. Corona hat dieses Vermummungsverbot binnen weniger Wochen in ein Vermummungsgebot gewandelt.
Es ist eine ganz anders jetzt bewertete Vermummung natürlich. Sie hat andere Gründe und wir sehen daran, dass diese Gründe dann auch auf einmal dazu führen, dass die Vermummung als solche überhaupt nicht mehr hinterfragt wird. Und gleichzeitig sehen wir, es ist eine Vermummung. Man kann den anderen Menschen oftmals gar nicht mehr so richtig erkennen. Wenn zu einer großen Maske dann auch sogar noch eine Sonnenbrille getragen wird, dann bleibt ja gar nicht mehr viel übrig vom Gesicht.
Was bleibt von all dem, wenn der SARS-CoV-2-Erreger irgendwann besiegt ist? Wird ein Zurück zu Vor-Corona-Zeiten überhaupt möglich sein? Erleben wir eine Zäsur, wie sie radikaler nicht vorstellbar ist, vergleichbar allenfalls mit der großen Pest im Mittelalter? Oder erinnern wir uns schon in wenigen Jahren nur noch dunkel an die Zeit der Shutdowns, an verzweifelte Eltern, die ihren Kindern parallel zum Homeoffice Mathematik beibringen mussten und an seltsame Wortschöpfungen wie Balkongesang, Kneipenbox und Spuckschutztrennwand. Niemand weiß es. Allerdings gibt es für Henning Lobin eine Folge, die schon jetzt sichtbar und kaum umkehrbar ist. Die Digitalisierung. Sie erlebt nicht nur in Wirtschaft, Verwaltung und Handel einen enormen Schub, auch die private Kommunikation ändert sich. Durchaus grundlegend, allerdings weit weniger drastisch, als manche Kulturpessimisten glauben.
Also ich glaube, das wird eher eine Mischung werden. Wir werden es genauer abstimmen. welches Medium wir nutzen. Aber das ist ein Merkmal von jedem Medienwechsel, die eigentlich immer eine mediale Erweiterung darstellen. Wir nutzen die alten verfügbaren Medien und Möglichkeiten weiterhin, aber überlegen uns differenzierter, was wir wann genau einsetzen.
Willkommen in der neuen Normalität.
Neue Normalität, wie Corona die deutsche Alltagssprache beeinflusst. Das war ein Beitrag von Mirko Smiljanic. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Nach den Nachrichten geht's im Deutschlandfunk weiter mit den Jazz Facts. Darin ein Porträt der französischen Saxophonistin und Komponistin Alexandra Grimal. Die Musik kam heute vom Paolo Freso Quintett. Und im Studio war Carsten Schröder.